Seid gegrüßt, Freunde und Geschwister. Hier spricht Dr. Bob Thiel von der Continuum Church of God. Heute möchte ich mit euch über wahre christliche Busse sprechen. Die Bibel lehrt beispielsweise in der Apostelgeschichte, dass man Busse tun muss, um Christ zu werden. Aber verstehen Sie, was Busse bedeutet? Ist sie etwas, worüber Sie sich tatsächlich Gedanken machen sollten? Wenn Sie bereits Christ sind, sollten Sie ihr Beachtung schenken, und wenn Sie kein Christ sind, sollten Sie sich damit auseinandersetzen. Zunächst einmal eine Definition von Busse aus dem Wörterbuch. Diese stammt aus dem American College Dictionary. Dort heißt es, Busse sei, Zitat, Selbstvorwürfe, Gewissensbisse oder Reue für vergangenes Verhalten zu empfinden, so tiefe Trauer über Sünde oder Fehler zu empfinden, dass man bereit ist, sein Leben zum Besseren zu ändern. Die biblische Definition umfasst all das und noch viel mehr. Jesu Botschaft war die der Busse, und er meinte es ernst. Er meinte wahre Busse, nicht nur ein emotionales Erlebnis oder eine Erschütterung. Es gibt eine Trauer in dieser Welt, die rein menschlich und körperlich ist, emotional, und die Bibel sagt, dass sie tatsächlich zum Tod führt. Kennst du den Unterschied zwischen bloß menschlichen Gefühlen, die manche zum Schluchzen oder Weinen bringen, und gottgewollter Trauer, die zu wahrer Busse führt? Jesus sagte in Lukas 13, wenn ihr nicht Busse tut, werdet auch ihr umkommen. In seinem Gleichnis vom verlorenen Schaf und den 99 anderen sagte Jesus, ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude sein über einen Sünder, der Busse tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Busse nicht bedürfen. Ich möchte euch eine alte Geschichte erzählen. Es war einmal ein Basketballtrainer, der völlig verblüfft war. Ein Spieler seiner Mannschaft hatte den Ball gestohlen. Ich weiß, wenn ihr nicht aus den USA kommt, kennt ihr Basketball vielleicht nicht so gut. Im Prinzip prellt man den Ball und wirft ihn in einen Korb, je nachdem, für welches Team man spielt. In seiner Aufregung dribbelte dieser Spieler, der den Ball von einem gegnerischen Spieler bekommen hatte, in die falsche Richtung. Du läufst in die falsche Richtung, rief der Trainer. Stopp! Dreh dich um! Lauf in die andere Richtung!
Aber vergebens!
Der Spieler hörte nicht zu. Er erzielte einen Korb, aber eben für die falsche Mannschaft. So wie diesem Spieler befohlen wurde, anzuhalten und umzukehren, hat Gott auch den Menschen befohlen, innezuhalten, umzukehren und sich zu ändern. In der Bibel wird dies die Lehre der Busse genannt. Ich habe da noch eine andere Geschichte gehört, von Arbeitern, die für ein Bauprojekt Bäume in einem Wald rodeten. Sie arbeiteten fleißig, als plötzlich ein Vorarbeiter kam und rief, Stopp, falscher Wald. Doch jemand sagte, wir können jetzt nicht aufhören, wir sind fast fertig. Aber es war der falsche Weg. Sie waren in die falsche Richtung gegangen und hätten nicht weitermachen sollen. Viele Menschen glauben, sie könnten sich nicht ändern. In diesem Fall dachte der Vorarbeiter, wir haben so viel Arbeit investiert, wir müssen jetzt so weitermachen. Manche nennen familiäre Gründe, Traditionen, familiäre Bindungen, Arbeit oder ähnliches.
Was ist Busse?
Aus christlicher Sicht bedeutet Busse die Abkehr vom Weg des Nehmens, dem Weg Satans, hin zum Weg des Gebens, dem Weg Gottes. Ich habe in einer Online-Bibel nach dem griechischen Wort für Busse gesucht, Metanoeo. Die kurze Definition lautet, umkehren, seine Gesinnung ändern. Eine längere Definition beinhaltet die innere Veränderung, insbesondere die Annahme von Gottes Willen und Busse zu tun. Doch viele verstehen Busse nicht wirklich. Sie denken, Busse bedeute nur, etwas zu bereuen, aber sie ist viel mehr. Busse beinhaltet echte Veränderung, nicht nur Trauer. Und wer Busse nicht versteht, geht oft den falschen Weg. Er ignoriert Gottes Gebot zur Umkehr und Veränderung. Aber du musst das nicht ignorieren. Du musst es nur wissen. Jesus lehrte Busse. Schlagen wir also das Markus-Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 14, auf. Die meisten Bibelstellen, die ich heute vorlesen werde, stammen aus der New King James Version, einer englischen Bibelübersetzung.
Markus 1,14 lautet: Nachdem Johannes ins Gefängnis geworfen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Er sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Jesus forderte die Menschen auf, sich zu ändern und ihr Leben dem Reich Gottes zu widmen. Nachdem Jesus in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, in den Himmel aufgefahren ist, möchte ich nun zu Kapitel 2 übergehen. Der Apostel Petrus lehrte Busse. Schauen wir uns an, was Petrus genau lehrte. Dies geschieht am Pfingsttag, in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, ab Vers 38. Da sprach Petrus zu ihnen: Kehrt um, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, berufen wird. Man könnte meinen, er hätte das nur einmal gelehrt. Gehen wir zum nächsten Kapitel. Apostelgeschichte, Kapitel 3, beginnen wir mit Vers 19. Tut also Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden getilgt werden. Es stimmt, dass Jesus die Strafe für unsere Sünden bezahlt hat, aber beachtet, dass wir Buße tun sollen, damit unsere Sünden getilgt werden. Damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er Jesus Christus sendet, der euch zuvor verkündigt wurde. Ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott seit Anbeginn der Welt durch den Mund all seiner heiligen Propheten geredet hat. Buße zu tun bedeutet, von unserem eigenen Weg, dem Weg Satans, zum Weg Gottes zu wechseln. Natürlich glauben die meisten Menschen nicht, dass sie nach Satans Weg leben, aber wer nicht nach Gottes Weg lebt, lebt nach Satans Weg. Satan ist es im Grunde egal, welchen Weg du wählst, solange es nicht Gottes Weg ist. Es gibt unzählige Möglichkeiten, von Gott getrennt zu leben. Und ich glaube nicht, dass es Satan besonders kümmert, welchen du wählst. Er mag manche Wege bevorzugen, aber solange du nicht Gottes Weg gehst, ist er damit zufrieden. Doch wir müssen nach Gottes Weg leben. Buße geschieht, wenn wir unsere Sünden erkennen, sie tief bereuen, aufhören zu sündigen und uns vornehmen, Gott zu gehorchen. Wir glauben seinem Wort und gehorchen ihm mit seiner Hilfe tatsächlich. Viele Menschen haben jedoch Vorstellungen von Buße, die weit von der einfachen biblischen Wahrheit entfernt sind. Manche sehen keine Notwendigkeit zur Buße, weil sie glauben, nicht gesündigt zu haben. Oder sie zeigen auf andere und sagen, die sind schlimmer als ich. Selbst wenn sie glauben, gesündigt zu haben, meinen sie nicht, dass Gott sich einmischen muss. Manche meinen, sie müssten nicht Buße tun, weil sie denken, es genüge, bestimmte Wahrheiten nur akademisch zu glauben oder zu akzeptieren. Doch das sind falsche Überzeugungen, die Gottes Geboten nicht gerecht werden. Das englische Wort repent, bereuen, wie ich bereits erwähnte, ist im Grunde eine Übersetzung biblischer Wörter. Ob hebräischen oder griechischen Ursprungs, die Wörter, von denen repent abgeleitet ist, bedeuten im Wesentlichen, sich umzudrehen oder die Richtung zu ändern. Viele Menschen beugen sich ein wenig, aber um wirklich zu bereuen, muss man sich vollständig umkehren. Diese Richtungsänderung bedeutet, dass man den falschen Weg nicht länger gehen und sich endgültig dazu entschließen muss, Gottes Weg zu gehen. Man muss Gott gehorchen, mit seiner Hilfe. Doch ein Mensch kann nicht erkennen, dass er sich auf dem falschen Weg befindet, es sei denn, Gott öffnet ihm die Augen dafür. Die Wahrheit ist, wenn Gott einem nicht die Buße schenkt, wird man nicht bereuen. Nur weil Gott einem die Möglichkeit zur Umkehr gibt, heißt das nicht, dass man sie auch nutzt. Aber wenn Gott es nicht tut, wird man nicht bereuen. Schlagen wir den Römerbrief auf und lesen wir, was der Apostel Paulus über Buße geschrieben hat. Die Bibel sagt ganz klar, dass nicht unser eigener Wille, sondern Gottes Güte uns zur Buße führt. Schlagen wir also Römer Kapitel 2 auf. Ich beginne mit Vers 1. Darum bist du unentschuldbar, o Mensch, wer immer du bist, der du richtest. Denn in allem, wie du einen anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn ihr, die ihr richtet, tut dasselbe. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil gerecht ist über die, die solches tun. Vers 3. Meinst du etwa, o Mensch, der du die richtest, die solche Dinge tun und selbst so handeln, dass du dem Gericht Gottes entgehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr führt? Gottes Güte führt zur Umkehr. So steht es in der Bibel. Es ist Gottes Güte, die uns zur Umkehr bewegt. Die Bibel sagt ganz klar, dass Gott die Umkehr gewähren muss. In Apostelgeschichte 11,18 heißt es beispielsweise, er gab den Heiden die Umkehr zum Leben. Nun schlagen wir den zweiten Brief an Timotheus auf, um etwas zu lesen, das der Apostel Paulus geschrieben hat. Es handelt sich um das zweite Kapitel des zweiten Timotheusbriefes. Ich beginne mit Vers 24. Ein Diener des Herrn soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich zu allen, fähig zu lehren, geduldig und demütig im Widersprechen, in der Hoffnung, dass Gott ihnen Buße schenkt. Wenn Gott ihnen also Umkehr schenkt, damit sie die Wahrheit erkennen, so schenkt Gott auch euch Umkehr, damit ihr die Wahrheit erkennt. Weiter heißt es, und damit sie zur Besinnung kommen und der Schlinge des Teufels entfliehen, von ihm gefangen genommen worden zu sein, um seinen Willen zu tun. Wer nicht nach Gottes Willen handelt, handelt nach Satans Willen. Sie merken es nicht. Sie sagen nicht, ich bete den Teufel nicht an, aber wer nicht nach Gottes Willen handelt, handelt nach Satans Willen. Satans Weg ist es, nicht nach Gottes Willen zu handeln. Es ist, seinen eigenen Weg zu gehen oder sich von Traditionen und anderen Dingen beeinflussen zu lassen, die Gottes Willen widersprechen. Ich möchte nun etwas von dem verstorbenen Dennis Luca vorlesen. Er war Evangelist in der ehemaligen Worldwide Church of God. Ich glaube, ich habe ihn vor langer Zeit einmal getroffen oder zumindest mit ihm gesprochen. Jedenfalls schrieb er, dass es zwei Arten der Busse gibt. Die eine ist die Busse vor Gott und führt zum ewigen Leben. Die andere ist weltlich und führt nur zum Tod. Er schreibt, dass viele Menschen ein sogenanntes religiöses Erlebnis hatten. Üblicherweise wird dies mit dem Übergeben des Herzens an den Herrn oder der Entscheidung für Christus in Verbindung gebracht. Aber stellt dies echte Busse im biblischen Sinne dar? Falls Sie diesen Text finden möchten, es handelt sich um einen Artikel mit dem Titel Was ist gottgefällige Busse? Erschienen in der Zeitschrift Tomoraus World, April 1972. Eine wahre, gottgefällige Reue ist nicht etwas, das in einem Menschen durch einen bewegenden Gottesdienst hervorgerufen wird. Es ist also nicht so, als würde ein Prediger einen emotional berühren und man dann Ja oder Ich habe Buße getan sagt. Wahre Busse, die Art von Busse, die Gott fordert, ist ein Geschenk Gottes. Etwas, das Gott in einem Menschen wecken muss. Er sagte, sowohl 2. Timotheus 2, 24 bis 25 als auch Apostelgeschichte 11,18 machten deutlich, dass Gott Busse schenken muss. Ich habe Ihnen diese Stellen bereits vorgelesen. Wahre Busse ist mehr als nur ein emotionales Erlebnis. Er erzählt weiter die Geschichte einer fiktiven Figur namens Joe Bloke. Er schrieb, Joe glaubte an Gott, zumindest behauptete er das. Er ging regelmäßig in die Kirche, trank aber auch gern und feierte unter der Woche mit den Studenten. Er arbeitete hart und war recht diszipliniert. Doch wenn Samstagabend kam, feierte er mit Trunkenheit, was manchmal in Unzucht endete. Er wusste, dass das falsch war, denn er wusste, dass die Bibel sowohl Trunkenheit als auch Unzucht verurteilt. Nachdem er am Sonntagmorgen mit einem furchtbaren Kater wieder nüchtern war, bereute er zutiefst, was er getan hatte. Er weinte bitterlich und schwor sich, es nie wieder zu tun. An diesem Tag ging er in die Kirche und bereute. Angeblich gab ihm das Gefühl, eine weitere Woche sündenfrei zu sein. Doch fast jeden Samstagabend betrank sich der alte Joe wieder und beging Unzucht. Am nächsten Morgen bereute er es erneut zutiefst und bereute. Hätte man den alten Joe gesehen, hätte man ihm seine Reue vollkommen abgenommen. Er war so aufrichtig. Er weinte so viele Tränen. Er bat Gott jedes Mal um Vergebung und ging in die Kirche, um seine Sünden zu beichten und Buße zu tun. Was war Joes eigentliches Problem? Nun, es war keine echte Reue. Seine Reue war nur oberflächlich. Sie war nicht aufrichtig. Er bemitleidete sich selbst. Er litt unter weltlichem Kummer. Er bereute es, weil er wusste, dass er nicht sündigen sollte, und trotzdem sündigte. Er war verzweifelt über die Folgen der Sünde, aber nicht, weil er gegen Gott oder irgendjemand anderen gesündigt hatte. Seine Reue war egoistisch, und das kennen wir wohl alle in gewissem Maße. Er empfand nur ein vorübergehendes Gefühl von Reue, Trauer und Schuld. Er wiederholte dieselben Sünden immer und immer wieder. Hätte Joe gewusst, dass wahre Reue von Gott kommt, hätte er von ganzem Herzen gebetet und Gott um Hilfe bei seiner Umkehr gebeten. Gott hätte ihm gottgefällige Reue geschenkt, wenn Joe wirklich für immer mit dem Sündigen aufhören wollte. Wer wahre Reue sucht, wird sie finden, denn Gott ist bereit, sie zu schenken. Er schließt mit 2. Petrus 3,9. Der Herr zögert nicht mit der Erfüllung seiner Verheißung, wie manche meinen, sondern er hat Geduld mit uns. Er will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Umkehr finden. Und Gott schenkt uns die Umkehr, wenn er uns zu seiner Wahrheit ruft. Wir können nicht zur Wahrheit berufen werden, es sei denn, Gott beschließt es aus eigener Initiative, nicht aus unserer. Gott wird diejenigen berufen, von denen er glaubt, dass sie in dieser Zeit berufen werden können, und hoffentlich gehören auch sie dazu. Besonders, wenn sie jetzt zuhören. Wir hoffen es sehr. Nun möchte ich aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, vorlesen. Manche von Ihnen denken vielleicht, nein, Gott muss uns nicht rufen. Nun, das hat Jesus nicht gesagt. Johannes 6, Abvers 43, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater, der mich gesandt hat, zieht ihn. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Es steht geschrieben bei den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Darum kommt jeder zu mir, der vom Vater gehört und gelernt hat. Ich komme noch einmal auf Vers 44 zurück. Jesus sagte, niemand, das schließt dich ein, das schließt mich ein, niemanden, den du kennst, oder überhaupt jemanden, den du nicht kennst, kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater, der mich gesandt hat, zieht ihn. Wenn du das hörst, verstehst und dich davon berührt fühlst, und falls du es nicht schon getan hast, dann ruft Gott dich. Er führt dich zur Umkehr, wenn du ihm folgst. Viele aber tun nicht, was die Bibel lehrt. Viele sind nicht dankbar für die Berufung, die Gott ihnen gegeben hat, oder für die Chance, die er denen schenkt, die in dieser Zeit berufen sind. Es gibt noch andere Formen der Umkehr, die Berufene vollziehen müssen. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Aber eigentlich sollten alle Gott glauben. Ich möchte auf Sprüche Kapitel 3 eingehen. Ich zitiere diesen Abschnitt oft und finde, er sollte ein Auswendiglernvers sein. Zumindest die Verse 5 und 6, aber ich denke, der gesamte Abschnitt von Sprüche 3, Verse 5 bis 12, ist für das Thema Busse sehr relevant. Sprüche 3, beginnend mit Vers 5, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Die Leute tun das nicht gern. Sie sagen, sie vertrauen Gott. Joe, von dem wir vorhin gelesen haben, glaubte angeblich an Gott, aber nicht von ganzem Herzen. Er verließ sich auf seinen eigenen Verstand. Wir alle machen Fehler und tun das. Wie ich schon sagte und wiederhole, welches Gebot wird am häufigsten gebrochen? Das erste. Die Menschen stellen ständig Dinge über Gott. Sie stellen sich selbst über Gott, ihren eigenen Verstand über Gott, und ihr Verstand ist vom Satan beeinflusst. Weiter heißt es, erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Was viele abschreckt, ist der nächste Teil, haltet euch nicht selbst für weise. Fürchtet den Herrn und meidet das Böse. Die Leute denken, ich sei nicht böse oder hätte genug Gottesfurcht. Viele halten sich für weise. Satan war Luzifer, und er rebellierte. Vers 8, das wird eurem Leib Heilung und euren Gebeinen Stärke bringen. Vers 9, ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Ertrags. Viele haben nicht den Glauben dazu. Sie wollen sich nicht ändern. Manche sagen, ich sei arm. Ihr versteht das nicht. Ich kann nichts verschenken. Ich komme kaum über die Runden. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Ertrags. Viele wollen das nicht glauben. Sie vertrauen Gott nicht von ganzem Herzen. Doch wenn sie es tun, so heißt es in Vers 10, dann werden eure Scheunen voll sein und eure Kelter überfließen von neuem Wein. Vers 11. Mein Sohn, verachte nicht die Züchtigung des Herrn und verabscheue seine Ermahnung nicht. Viele Menschen verabscheuen Gottes Ermahnung. Gott greift ein. Er tut vieles, damit die Menschen sich selbst prüfen und Buße tun, doch oft tun sie es nicht. Sie übersehen Probleme im Beruf, finanzielle Schwierigkeiten, familiäre Probleme, gesundheitliche Probleme oder andere auftretende Schwierigkeiten, weil Gott sie manchmal züchtigt. Vers 12. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Nun ja, Zurechtweisung ist nicht angenehm. Das Neue Testament bestätigt das. Aber es heißt auch, wen der Herr liebt, den züchtigt er, so wie ein Vater den Sohn züchtigt, an dem er Wohlgefallen hat. Wenn Gott jemanden beruft, zeigt er ihm, dass er ein falsches Leben geführt hat und beginnt, einige seiner Sünden zu erkennen. Da Sünde die Übertretung des Gesetzes ist, 1. Johannes 3,4, offenbart Gott die Sünden, indem er den Menschen für das Verständnis seines Gesetzes öffnet. Sein Gesetz definiert seinen Weg der Wahrheit. Gott kann dies auch tun, indem er uns die Fehler der traditionellen Weltreligionen aufzeigt. Wer Gottes Gesetz wirklich versteht, erkennt, dass er vor seiner Buße nicht im Einklang damit gelebt hat. Manche sagen, ich habe Gottes Gesetz immer gehalten. Doch ihr müsst genauer hinschauen. Ihr habt gesündigt und müsst Buße tun und euch ändern. Wie der Apostel Paulus in Römer 5,12 schrieb, alle sündigen. Er schrieb auch in Römer 3,23, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Das bedeutet, auch ihr habt gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ihr gehört zu den alle. Glaubt nicht, ihr wärt eine Ausnahme. Ich glaube, Satan dachte, er sei eine Ausnahme. Schlagen wir das erste Kapitel des Johannesbriefes auf. Viele Menschen, auch Christen, scheinen nicht zu verstehen, dass sie sündigen. Buße ist nicht nur für diejenigen, die nicht zur wahren Gemeinde Gottes gehören. Auch die Mitglieder der wahren Gemeinde Gottes müssen Buße tun. Schauen wir uns Vers 8 aus dem ersten Kapitel des Johannesbriefes an. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Ich lese es noch einmal vor. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir sagen vielleicht nicht von uns selbst, ich habe keine Sünde, aber wir verhalten uns womöglich so, als müssten wir uns nicht ändern. Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir sollen also Gott unsere Sünden bekennen. Vers 10. Wenn wir sagen, wir hätten nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Wenn wir behaupten, nicht gesündigt zu haben, machen wir Gott zum Lügner, und sein Wort wirkt nicht in uns. Wir müssen nach jedem Wort Gottes leben. Die Gegenwart der Sünde erfordert Buße. Gott verspricht uns keine Vergebung, solange wir nicht Buße tun und uns taufen lassen. Wir alle waren Sklaven der Sünde. Schlagen wir Römer 6 auf und lesen wir, was der Apostel Paulus über den Lohn unvergebener Sünde, den Tod, geschrieben hat. Römer 6, ab Vers 20. Denn als ihr noch Sklaven der Sünde wart, wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr damals von den Dingen, derer ihr euch jetzt schämt? Denn ihr Ende ist der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde befreit und Sklaven Gottes geworden seid, bringt ihr Frucht zur Heiligkeit und als deren Ende das ewige Leben. Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Dennoch scheinen viele nicht zu glauben, dass sie Buße tun müssen. Manche gleichen den selbstgerechten Juden, mit denen Jesus zu tun hatte und die ihre Sünden nicht erkannten. Das wird in Johannes 8, 31, 47 beschrieben. Kommen wir nun zum 51. Psalm. Wenn man seine Sünden wirklich erkennt und versteht, sollte man zutiefst betrübt sein. Reue ist nicht nur Trauer, sondern geht mit tiefen Gefühlen und Schmerz einher. König David war so tief betrübt über die Sünde Bathsebas, dass sich sein Gemütszustand in diesem Psalm widerspiegelt. In Psalm 51, beginnend mit Vers 1, schrieb David: Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Wasch mich gründlich, nicht nur ein bisschen, wasch mich gründlich. Vers 3. Denn ich erkenne meine Übertretungen, und meine Sünde ist immer vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Damit du gerecht seist, wenn du redest, und unsträflich, wenn du richtest. Ich erinnere mich an ein Jahr, in dem ich in einem Chor war. Ich bin keine besonders gute Sängerin, das ist mit ein Grund, warum ich damit aufgehört habe. Wir sangen ein Lied, das damit zu tun hatte, besonders ab Vers 10. Also, lasst mich zu Vers 10 des 51. Psalms kommen. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Wir sprechen also von jemandem, der den Heiligen Geist Gottes hat und gesündigt hat. Auch mit dem Heiligen Geist kann man sündigen und muss Buße tun. Vers 12. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich durch deinen gnädigen Geist. Dann will ich den Übertretern deine Wege lehren, und Sünder werden sich zu dir bekehren. Vers 14. Errette mich von der Schuld des Blutvergießens, o Gott, du Gott meines Heils, und meine Zunge soll deine Gerechtigkeit rühmen. Herr, öffne meine Lippen, und mein Mund soll dein Lob verkünden. Denn du willst keine Opfer, sonst würde ich sie dir bringen. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, das wirst du, o Gott, nicht verachten. Sei dankbar, dass Gott dir vergeben wird. Er sandte seinen Sohn, um für deine Sünden zu sterben. Schlagen wir Hiob, Kapitel 42, auf. Hiob war ein so guter Mann, dass Gott zu Satan sagte: Hey, was ist mit Hiob? Du konntest ihn noch nicht erreichen. Satan erfand viele Ausreden, und Gott erlaubte ihm, Hiob mit verschiedenen Schwierigkeiten und Prüfungen zu konfrontieren. Doch Hiob hatte Probleme, die er selbst nicht erkannt hatte. Schließlich erkannte er sie. In Hiob 42, ab Vers 5, sagt Hiob: Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Er hatte Gott schon vorher irgendwie verstanden, aber jetzt hat er es endlich begriffen. Ein Grund dafür war in meinem Fall eine Bibelstelle, an die ich immer noch ab und zu denke, Genesis 1,1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das weiß jeder. Aber man könnte einwenden, Gott sei der Anfang gewesen. Ich war es nicht, du warst es nicht. Lies das Neue Testament. Das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, ist Gott. Lass dich nicht täuschen. Hiob hatte anfangs kein gutes Gespür für Gott. Hoffentlich wirst du es haben und Buße tun. Nun schlagen wir das Neue Testament auf, diesmal die Apostelgeschichte, Kapitel 8. Ich werde über einen Mann namens Saulus lesen. Er ist derjenige, den ihr als den Apostel Paulus kennt. Ich lese einen Vers aus Apostelgeschichte 8 vor. Saulus aber verwüstete die Gemeinde. Er ging in jedes Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Die Gefangenen wurden oft getötet. Saulus war also ein böser Mann. Doch sehen wir uns an, was im nächsten Kapitel, Kapitel 9, ab Vers 1, geschieht. Da ging Saulus, der immer noch Drohungen und Mord gegen die Jünger des Herrn aussprach, zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe an die Synagogen von Damaskus. Er wollte so alle, die dem Weg anhingen, Männer wie Frauen, gefesselt nach Jerusalem bringen. Er wollte die Gemeinde unbedingt auslöschen. Er war voller Hass und getrieben von diesem Ziel. Vers 3. Als er auf seiner Reise Damaskus näher kam, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Da fiel er zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Er glaubte, Gott zu gehorchen, indem er dies tat. Vers 5. Und Saul fragte, »Wer bist du, Herr?« Da sprach der Herr, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es ist schwer für dich, gegen den Stachel zu löcken. Es gibt heute Menschen, die die Gemeinde Gottes im Internet und auf vielen anderen Wegen gnadenlos verfolgen. Sie verstehen es einfach nicht. Saulus hingegen hat es ziemlich schnell begriffen. Vers 6. Da fragte er, zitternd und erschrocken, »Herr, was soll ich tun?« Jesus antwortete, »Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst.« Und er ging hin. 3 Tage lang aß und trank er nichts. Er konnte nicht sehen und wollte weder essen noch trinken. Dann kam ein Jünger aus Damaskus namens Hananias. Und Gott sprach zu Hananias, Vers 11, mach dich auf und geh in die Straße, die man die Gerade nennt, und frag im Haus des Judas nach Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet gerade, und in einer Vision hat er einen Mann namens Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehen konnte. Paulus fastete und betete also und war blind. Hananias sagte, Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat, und er ist hierher gekommen, um alle zu fesseln, die deinen Namen anrufen. Aber der Herr sprach zu ihm, Geh, denn er ist ein auserwähltes Gefäß von mir. Man sollte also meinen, Saul wäre der unwahrscheinlichste Kandidat, den Gott dafür auswählen würde. Ein abscheulicher Mensch, der Christen tötete, verhaftete und Chaos anrichtete und das, ohne es tun zu müssen. Er hatte sich freiwillig gemeldet. Er ging zum Hohepriester und bat um mehr Befugnis, um dies tun zu dürfen. So ging Ananias hin und tat, was ihm aufgetragen worden war. Dann, Vers 18, erlangte Saulus sein Augenlicht wieder, stand auf, ließ sich taufen und verbrachte Zeit mit den Jüngern in Damaskus. Er wollte mehr darüber erfahren, was er zu tun hatte. Dann, Vers 20, predigte er sofort in den Synagogen über Christus, dass er der Sohn Gottes ist. Viele Menschen waren erstaunt und sagten, »Ist das nicht der, der in Jerusalem die umgebracht hat, die diesen Namen anriefen und der deshalb hierher gekommen ist, um sie gefesselt zu den Hohenpriestern zu bringen?« Er wollte diese Christen verhaften, und nun war er selbst einer. Er hatte sich verändert, er hatte umgekehrt, er hatte Buße getan. Vers 22. Saulus wurde noch stärker und beschämte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser Jesus der Christus ist. Die Juden dort dachten also, er würde kommen und all diese Leute umbringen. Sie sagten das, weil sie es für Unsinn hielten. Sie wollten es nicht hören. Es war eine Veränderung, eine völlige Kehrtwende, eine Neuausrichtung. Genau das sollte bei biblischer Buße geschehen. Saul änderte sich. Manche von euch denken vielleicht, meine Sünden seien wirklich schlimm, Gott könne mir unmöglich vergeben. Seht, was Saul getan hat. Ich bezweifle, dass ihr etwas Schlimmeres angestellt habt. Buße beinhaltet natürlich auch Reue, aber sie geht tiefer. Ein verurteilter, verhärteter Verbrecher empfindet auf dem Weg zum Galgen Schuldgefühle, aber das ist keine wahre Buße. Das ist lediglich egoistische Depression, innere Angst, ausgelöst durch die panische Furcht vor der Strafe. Göttliche Buße bedeutet, mit dem Sündigen aufzuhören und einen anderen Weg einzuschlagen, sein Leben zu ändern. Es ist nicht immer leicht, sich zu entschuldigen, aber noch schwerer, es auch so zu meinen. Göttliche Buße sollte von Herzen kommen, so wie Gott dich führt. Nun schlagen wir die Apostelgeschichte, Kapitel 17, auf. Gott möchte, dass alle umkehren, und das habe ich vorhin im 2. Petrusbrief gelesen. Apostelgeschichte 17, ab Vers 22. Paulus trat mitten auf den Areopag und sagte, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr fromm seid. Denn als ich durch die Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich sogar einen Altar mit der Inschrift, dem unbekannten Gott. Um kurz abzuschweifen, meine Frau und ich landeten einmal zufällig dort, als wir in Athen waren und zur Akropolis hinaufgehen wollten. Wir sahen einen Felsen, und ich stieg darauf. Er war ziemlich glatt. Wir mussten vorsichtig sein, und ich wusste nicht, was es war. Später erfuhr ich, dass es der Areopag war. Wir gingen danach noch einmal dorthin, und ich konnte sehen, wo Paulus gestanden hatte, als er sprach. Er versuchte also, eine Verbindung zu seinen Zuhörern herzustellen. Er erklärte, dass sie denjenigen anbeten, den sie nicht verstehen. In der Apostelgeschichte fährt er fort, ich werde euch ihn erklären. Und dann versuchte er, eine Verbindung zu ihnen herzustellen. In Vers 28 sagt er, eure eigenen Dichter sagten, wir sind sein Geschlecht. Dann fährt er in Vers 29 fort, da wir Gottes Geschlecht sind, sollten wir nicht meinen, die göttliche Natur sei wie Gold, Silber oder Stein, etwas, das von Kunst und menschlicher Erfindung geformt wurde. Wahrlich, diese Zeiten der Unwissenheit hat Gott übersehen. Doch nun gebietet er allen Menschen überall, Buße zu tun. Gott möchte also, dass alle Menschen Buße tun. Ich habe ja bereits gesagt, dass Gott uns zur Buße bewegen muss. Das stimmt, aber er möchte trotzdem, dass wir Buße tun, und wenn wir bereit sind, ihm zuzuhören, wird Gott uns dazu bewegen. Vers 31. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Er hat allen Menschen den Beweis dafür gegeben, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Das bezieht sich natürlich auf Jesus. Nun schlagen wir den Hebräerbrief, Kapitel 6, auf. In der Apostelgeschichte sprach Paulus hauptsächlich zu den Heiden, den Griechen in Athen. Auch Christen sollen Buße tun für ihre toten Werke. Hebräer 6, beginnend mit Vers 1, sagt, daher wollen wir die Grundlagen Christi hinter uns lassen und uns der Vollkommenheit zuwenden. Wir sollen nach Vollkommenheit streben. Wenn du nicht vollkommen bist und noch in diesem Fleisch gefangen bist, bedeutet das, dass du noch Buße tun musst. In Hebräer 6 heißt es weiter, wir legen nicht erneut den Grundstein der Umkehr von toten Werken und des Glaubens an Gott. Beachten Sie, dass dies ein grundlegendes Prinzip, eine fundamentale Lehre ist, die Umkehr von toten Werken und der Glaube an Gott. Darauf folgen die Lehre von der Taufe, der Handauflegung, der Auferstehung der Toten und dem ewigen Gericht. Die Umkehr gehört zu den fundamentalen Lehren des christlichen Glaubens. Ephraim war einer der beiden Söhne Josefs, eines Sohnes Israels, der wiederum ein Sohn Isaaks war, der ein Sohn Abrahams war. Gott spricht zu seinem Volk Ephraim und kündigt an, es für seine mangelnde Reue zu bestrafen. Wir lesen nun Hosea 7, 14, 16. Ich bin mir nicht sicher, welche Übersetzung das ist. Hosea 7,14 spricht über Ephraim. Sie haben nicht von Herzen zu mir geschrien, als sie auf ihren Lagern weinten. Sie versammeln sich für Getreide und Wein und rebellieren gegen mich. Obwohl ich sie gezüchtigt und ihre Arme gestärkt habe, sinnen sie Böses gegen mich. Sie kehren um, aber nicht zum Höchsten. Es gab also eine Veränderung, aber nicht genug. Ohne nationale Buße sind die Nachkommen Josefs, wie die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland, dem Untergang geweiht. Diese Nationen brauchen nationale Busse. Ich möchte noch etwas aus Hosea vorlesen, diesmal aus Hosea Kapitel 11, Vers 3, ich lehrte Ephraim das Gehen, Vers 5, der Assyrer soll sein König sein. Warum sollten die Assyrer sein König sein? Weil sie sich weigerten, Busse zu tun. Und das Schwert wird in seinen Städten wüten, seine Gebiete verzehren und sie vernichten, wegen ihrer eigenen Ratschläge. Mein Volk ist darauf aus, von mir abzufallen. Obwohl sie den Höchsten anrufen, erhebt ihn keiner. Beachten Sie, dass dort steht, sie weigern sich, Buße zu tun, und das liegt zum Teil an ihren eigenen Ratschlägen. Anders gesagt, sie hören auf ihre eigenen Ansichten oder die anderer, nicht auf die Ansichten der Bibel. Sie werden dem, was in diesem Buch steht, nicht wirklich Glauben schenken. Schlagen wir Jesaja 66 auf. Ich möchte etwas ab Vers 2 vorlesen. Denn all dies hat meine Hand geschaffen, und all dies ist, spricht der Ewige, aber auf diesen einen will ich blicken, auf den Demütigen, der zerknirschten Geistes ist und der vor meinem Wort zittert. Er zittert vor Gottes Wort. Er ist bereit, sich aufgrund dessen, was Gottes Wort sagt, zu verändern. Er ist von dem, was Gottes Wort sagt, überführt, nicht einfach nur, ich habe das gelesen, es war eine nette Geschichte. Oder, ich habe diesen Teil der Bibel gelesen, der war gut, also ist alles in Ordnung. Nein, man soll es ernst nehmen. Nun schlagen wir den Hebräerbrief, Kapitel 12, auf. In der Bibel steht, dass viele zwar äußerlich ihre Rückkehr zu Gott bekundeten, diese aber nicht von ganzem Herzen taten. Die Busse Ephraims, wie auch die vieler anderer in der Welt, war nur oberflächlich. Es war eine weltliche Busse. Sie war nicht aufrichtig und tief empfunden, und deshalb wird der Assyrer wieder ihr König sein. Darauf möchte ich in dieser Predigt nicht näher eingehen. Nun gut, der Hebräerbrief, Kapitel 12. Viele Menschen bereuen wie Esau, Jakobs Bruder. Ab Vers 14 heißt es, strebt nach Frieden mit allen und nach Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Achtet darauf, dass niemand die Gnade Gottes versäumt. Wie könnte man die Gnade Gottes versäumen? Damit keine Wurzel der Bitterkeit aufwächst und Unruhe stiftet und dadurch viele verunreinigt werden. Damit kein Unzüchtiger oder Frevler wie Esau auftrete, der für einen Bissen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er später, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum zur Busse, obwohl er sie unter Tränen suchte. Nur weil jemand weint, heißt das nicht, dass er bereut. Ich kenne Menschen, die viel weinen, Tränen sind ja durchaus angebracht, aber manche, die viel weinen, scheinen sich nicht wirklich zu verändern. Um auf Christus zurückzukommen, möchte ich etwas von Herbert Armstrong, dem verstorbenen Pastor der Radio Church of God und der Worldwide Church of God, vorlesen. Es stammt aus seiner Broschüre »Was genau meinst du mit Busse?« Darin schrieb er »Sucht Gott«. Anstatt diese Probleme aus eigener Kraft zu bekämpfen, müssen wir die Lektion lernen, die Gott uns lehrt.
Wir müssen ihn suchen.
Er braucht uns nicht, aber wir brauchen ihn, und er liebt uns immer noch und wünscht sich uns. Daniel wurde inspiriert, seine eigene Reaktion in Daniel 9,3 festzuhalten. Ich wandte mein Angesicht zu dem Herrn, dem Gott, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten, Sack und Asche. Auch Nehemias Beispiel ist uns überliefert. Armstrong schrieb, dass Nehemia, als er sein Volk in Not und Schmach sah, Folgendes tat. Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte viele Tage lang. Ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemia 1,4. Er machte sich sofort auf den Weg, Gott näher zu kommen. Er tat es nicht halbherzig, sondern ernsthaft und aufrichtig, von ganzem Herzen. Er suchte Gott und seinen Willen durch Gebet und Fasten. Diese Männer sehnten sich von ganzem Herzen danach, Gottes Willen zu erkennen. Sie waren bereit, alles zu tun, um ihm näher zu kommen und seine Vergebung zu erlangen. Sie waren sogar bereit, notfalls auf Essen und Trinken zu verzichten.
Viele Menschen haben keinen Glauben.
Sie behaupten zwar, zu glauben, aber sie vertrauen Gott nicht wirklich und wenden sich ihm nicht mit ganzem Herzen zu. Armstrong schrieb, so schwer es tut mir leid, zu sagen, so schwer ist es noch schwerer, es von ganzem Herzen zu meinen. Das inständige Flehen zu Gott durch Gebet und Fasten zeigt, dass es dir ernst ist. Das sind keine bloßen Werke. Viele sagen, was du tust, sind doch nur Werke. Nein, es zeigt Gott deine Aufrichtigkeit und dein tiefes Vertrauen zu ihm. Gott will keine flüchtige, oberflächliche Reue, die durch emotionale Appelle oder den Druck unserer Mitmenschen hervorgerufen wird. Erlösung ist eine persönliche Angelegenheit zwischen dir und Gott, aber sie muss nach Gottes Bedingungen geschehen. Lies diese Schritte, diese Formel der Busse, selbst in 2. Chronik 7, 12 bis 14. Und der Herr erschien Salomo in der Nacht und sprach zu ihm, ich habe dein Gebet erhört. Ich habe diesen Ort für mich als ein Haus der Opfer erwählt. Wenn ich den Himmel verschließe und es nicht regnet oder wenn ich den Heuschrecken befehle, das Land zu verheeren, oder wenn ich die Pest unter mein Volk sende, wenn sich mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, demütigt,
betet und mein Angesicht sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, dann will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen.
Armstrong sagte, diese Schritte seien so einfach, klar und deutlich. Was bedeutet es, sich zu demütigen? Wie genau gelingt das? Auf dieselbe Weise wie Daniel und Nehemia.
David erklärt in Psalm 35,13, wie man sich demütigt. Als sie aber krank waren, trug ich ein Bußgewand. Ich demütigte meine Seele durch Fasten, und mein Gebet kehrte zu meinem Herzen zurück.
Armstrong sagt, Fasten zeige Aufrichtigkeit und Ernsthaftigkeit.
Wir müssen umkehren von unseren Wegen, schrieb er. Wir müssen von unseren bösen Wegen umkehren, um aufzuhören zu sündigen.
Viele bezeichnen sich als Kirchenmitglieder. Sie verkünden lautstark ihren Glauben an Jesus Christus. Sie bezeugen Christus, doch die Früchte ihres Handelns bleiben aus. Allzu oft ist unsere Busse die weltliche Busse, von der in 2. Korinther 7,10 die Rede ist. Dann schlägt er das Buch Joel, Kapitel 2, auf.
Ich beginne mit Vers 12. Darum spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, Weinen und Klagen.
Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte. Er lässt sich erweichen, bevor er Böses tut.
Gott wünscht sich keine Reue, die sich in einem kurzen Spaziergang auf einem staubigen Pfad äußert.
Ich weiß nicht, ob das in der protestantischen Welt noch üblich ist, vielleicht aber schon.
Ihm geht es nicht nur darum, dass dein Name in irgendeiner Kirchenmitgliedschaft steht.
Was Gott will und was du aufrichtig tun solltest, ist, deine Sünden tief zu erkennen und dir Vergebung zu wünschen.
Gott möchte, dass du dich von Herzen entschuldigst.
Er möchte, dass du aufhörst, seine Gebote zu brechen und anfängst, sie zu befolgen.
Herbert Armstrong erwähnte 2. Korinther 7, also lesen wir dort nach.
Ich möchte diesen Abschnitt lesen, weil Busse üblicherweise mit Gefühlen einhergeht.
Bloße Trauer ohne Veränderung ist keine Busse.
Paulus spricht dies in 2. Korinther 7 an, wo er den Unterschied zwischen gottgewollter und weltlicher Trauer erläutert.
Ab Vers 8 heißt es, denn auch wenn ich euch mit meinem Brief betrübt habe, bereue ich es nicht, obwohl ich es bereut habe.
Denn ich sehe, dass euch derselbe Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Zeit.
Nun freue ich mich, nicht darüber, dass ihr betrübt wart, sondern dass eure Trauer zur Buße geführt hat.
Denn ihr wart auf gottgewollte Weise betrübt, damit ihr durch uns in keiner Weise Schaden erleidet.
Paulus sagt also, seht her, ich wollte euch nicht wirklich betrüben, darum ging es nicht, sondern darum, dass ihr Buße tut, und eure Trauer hat zur Buße geführt.
Das ist gut. Denn die gottgewollte Trauer bewirkt Buße zum Heil, die nicht bereut werden muss, die weltliche Trauer aber bewirkt den Tod.
Seht denn dies, eure gottgewollte Trauer hat in euch Eifer, Gerechtigkeit, Empörung, Furcht, brennendes Verlangen, Eifer und Rechtfertigung bewirkt.
In allem habt ihr euch in dieser Sache als unschuldig erwiesen.
Weltliche Trauer führt zum Tod, denn sie bewirkt nur vorübergehendes Leid, Selbstmitleid, Angst vor Strafe oder Scham oder ähnliches.
Göttliche Trauer hingegen reinigt von Sünde.
Schlagen wir Jakobus Kapitel 2 auf.
Jakobus schreibt in Vers 18, aber jemand wird sagen, du hast Glauben, und ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne Werke, und ich werde dir meinen Glauben durch meine Werke zeigen.
Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt?
Das ist gut. Auch die Dämonen glauben und zittern.
Willst du aber wissen, du unverständiger Mensch, dass Glaube ohne Werke tot ist?
Taten zeigen deine Aufrichtigkeit gegenüber Gott.
Du versuchst nicht, dir deine Erlösung zu verdienen, aber du musst aufrichtig in deinem Glauben sein.
Schlagen Sie nun 1. Johannes 3 ab Vers 10 auf.
Daran erkennt man die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels.
Wer nicht gerecht handelt, gehört nicht zu Gott, und wer seinen Bruder nicht liebt, gehört auch nicht zu Gott.
Sie müssen gerecht handeln. Psalm 119,172 sagt, alle deine Gebote sind Gerechtigkeit.
Manche sagen, ich muss diese Gebote nicht halten,
ich muss nur gute Werke tun. Sie übersehen dabei vieles, was die Bibel sagt. Schlagen wir das Matthäusevangelium, Kapitel 7, ab Vers 21 auf. Manche denken vielleicht, es reiche, an Jesus zu glauben. Und das stimmt auch. Es ist gut, an Jesus zu glauben. Aber beachtet, was Jesus dazu gesagt hat. Matthäus 7, ab Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Ihr sollt den Willen des Vaters im Himmel tun, nicht nur Jesus als Herrn anerkennen. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Vers 23. Und dann werde ich ihnen erklären, sagt Jesus, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter! Wer meint, Gottes Gesetz nicht halten zu müssen, oder wer es nur selektiv befolgt, lebt gesetzlos. Viele Menschen halten sich für Gottes Volk. Ich werde jetzt nicht die Geschichte der Galiläer vorlesen, deren Blut mit Opfergaben vermischt wurde, Lukas 13. Aber Jesus fragte, meint ihr, diese seien größere Sünder gewesen als andere?
Vers 5. Ich sage euch, nein.
Aber wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Jesus sprach hier zu Menschen, die glaubten, zu Gottes Volk zu gehören. Schlagen wir das Lukas-Evangelium, Kapitel 3, ab Vers 7 auf. Dort ist Johannes der Täufer zu lesen. Da sprach er zu der Volksmenge, die zu ihm gekommen war, um sich taufen zu lassen, ihr Schlangenbrut. Wer hat euch denn gelehrt, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind, und fangt nicht an, in euren eigenen Augen zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Dann forderte er sie zur Umkehr auf und gebot ihnen, bestimmte Dinge zu unterlassen. Er forderte die Menschen zur Veränderung auf. Er befahl den Steuereintreibern, die Menschen nicht zu betrügen, und den Soldaten, niemanden zu verletzen, einzuschüchtern oder die Unwahrheit zu sagen. Er forderte sie zur Veränderung auf. Nun, in der Endzeit sind die meisten Christen Laodicea. Schlagen wir die Offenbarung des Johannes, Kapitel 3, auf. Ich werde heute nicht alle Kirchenepochen behandeln, aber im Wesentlichen werden in der Offenbarung sieben Kirchenepochen beschrieben. Sieben Gemeinden werden in Offenbarung Kapitel 1 erwähnt. In den Kapiteln 2 und 3 finden sich weitere Details dazu. Und obwohl die Merkmale jeder dieser Gemeinden während der gesamten Kirchengeschichte bestanden, waren einige zu bestimmten Zeiten prägender. Die prägendste zur Zeit des Endes wäre die der Laodicea. Schauen wir uns also Offenbarung 3 an, beginnend mit Vers 14, und zu dem Engel der Gemeinde in Laodicea, so spricht der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Jesus sagte, ich wünschte, ihr wärt entweder kalt oder warm. Wenn ihr kalt wärt, würdet ihr es sehen. Wenn ihr warm wärt, würdet ihr das tun, was ich von euch will. Vers 16. Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich aus meinem Mund ausspeien. Denn du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss und brauche nichts, und erkennst nicht, dass du elend, erbärmlich, arm, blind und nackt bist. Ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Viele werden es nicht verstehen. Diese Worte spricht Jesus hier zu den Christen in der Endzeit, zu den meisten Christen. Nun zu Vers 19, wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ich. Niemand lässt sich gern zurechtweisen oder erziehen, aber Jesus sagte, er liebe sie und genau das tut er. Seid also eifrig und kehrt um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen, und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich gewähren, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Leute wollen das nicht hören. Sie halten sich für Christen. Sie denken, es geht ihnen gut. Sie denken nicht, dass sie sich ändern müssen. Nun, Reue ist nicht dasselbe wie Buße. Buße ist eine Handlung, die dazu dient, die Strafe für eine Sünde durch gute Taten, Nächstenliebe, Gebet oder Ähnliches zu begleichen. Die römisch-katholische Kirche und andere Gruppen, die sich zu Christus bekennen, verstehen Reue nicht so, wie die Bibel sie lehrt. Ich möchte etwas über den Rosenkranz lesen. Ich bin römisch-katholisch aufgewachsen. Ich weiß, dass man manchmal zur Beichte geht und dort aufgefordert wird, den Rosenkranz zu beten. Deshalb möchte ich mich darüber informieren. Die Gebete des Rosenkranzes sind in Zehnergruppen angeordnet, beginnend mit 10 Ave Maria. Ein Ave Maria ist ein besonderes Gebet, das Katholiken lehren. Ich kann es noch auswendig. Darauf folgt ein Vaterunser, also das Gebet, das Jesus in Matthäus 6 vorgab, und dann ein Ehre sei dem Vater. Während des Gebets jeder Gruppe, auch Gesetz genannt, wird an eines der Geheimnisse des Rosenkranzes gedacht, die an Ereignisse im Leben Jesu und Marias erinnern. Normalerweise werden 5 Gesetze in einer Gebetszeit gebetet. Manchmal werden nach jedem Gesetz weitere Gebete hinzugefügt, insbesondere das Fatima-Gebet. Vor dem apostolischen Glaubensbekenntnis und am Ende der 5 Gesetze wird das Gegrüßet seist du, Königin, gebetet. Der Rosenkranz dient insgesamt dazu, diese Gebete in der richtigen Reihenfolge zu sprechen. Deshalb haben Katholiken einen Rosenkranz. Aber das ist nicht biblisch. Es ist ein Irrtum, so etwas zu tun. Ich möchte noch anmerken, dass der Rosenkranz angeblich von jemandem stammt, der im späten Mittelalter eine Marienerscheinung gesehen haben will. Daher kommt er. Er war nicht Teil des ursprünglichen Glaubens. Die Apostel hatten keine Rosenkränze. Jesus hatte keine Rosenkränze. Sie haben nicht gelehrt, diese Gebete zu beten. Lesen Sie Matthäus 6. Ich erwähnte bereits, dass eines der Gebete, die Sie beten, das sogenannte Vaterunser ist. Schauen wir uns an, was Jesus in Matthäus 6 über das Gebet sagt. Vers 7. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht wie die Heiden leeres Geplapper aneinanderreihen. Denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Obwohl uns die Gebetsanleitung Jesu in Matthäus 6, 9-13 einen Überblick gibt, gibt es konkrete Anliegen, für die wir beten sollen. Wir sprechen nicht einfach nur Worte auswendig. Das ist keine Busse. In manchen Kulturen dreht man ein Rad, das angeblich ein Gebet an Gott sendet. Oder man befestigt eine Art Segel daran, sodass der Wind es dreht. Das entspricht nicht Gottes Willen. Ich habe solche Dinge einmal in Asien im Wind kreisen sehen. Auch das Zählen von Gebetsperlen entspricht nicht Gottes Willen. Jakobus 5,16 spricht davon, dass das inbrünstige Gebet des Gerechten viel vermag. Nicht das ständige Wiederholen und Zählen von Gebeten. Hosea 7,14 sagt, Gott wolle, dass die Menschen von ganzem Herzen beten, nicht irgendwelche Worte wie ein Zauberer murmeln. Kürzlich waren meine Frau und ich in Amsterdam. Auf dem Weg zum Laubhüttenfest nahmen wir an einer kostenlosen Stadtführung teil. Dabei kamen wir an einer Kirche vorbei. Diese Kirche wurde mit Geld erbaut, das Seeleute bei ihrer Ankunft in Amsterdam spendeten. Sie wollten sich betrinken und Prostituierte aufsuchen. Die römisch-katholische Kirche und die Seeleute einigten sich auf einen Deal. Die Seeleute konnten im Voraus bezahlen und ihnen wurde ihre geplante Sünde vergeben. Man nannte dies Ablassbriefe. Später veränderte sich der Begriff Ablass etwas, aber so war es damals üblich. Die Kirche steht im ehemaligen Rotlichtviertel von Amsterdam. Wir waren tagsüber dort. Es gab keine roten Lichter, zumindest habe ich keine gesehen. Deshalb war ich ja auch dort. Kehren wir nun zu Matthäus 6, Vers 12 zurück. Christen sollen beten, dass Gott ihnen ihre Sünden vergibt. Nicht, dass wir jemanden bestechen oder auswendig gelernte Gebete aufsagen. Es heißt ab Vers 12 in Matthäus 6, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Vers 14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Du musst anderen vergeben, wenn du willst, dass Gott dir vergibt. Die Bibel sagt, dass du das tun musst. Jesus hat es gesagt.
Das sind seine Worte.
Ich lese hier nur eine Übersetzung davon vor. Weiter heißt es, wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Für viele dreht sich alles nur um sie selbst. Wie können sie gerettet werden? Und sie haben weltliche Sorgen.
Aber es geht um mehr.
Man muss sich auch um andere kümmern. Ich habe bereits einen Teil von Apostelgeschichte Kapitel 2 gelesen. Ich werde kurz darauf zurückkommen. Diesmal ab Vers 36. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Vers 37. Als sie das hörten, waren sie tief betroffen und fragten Petrus und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ihr sollt also umkehren.
Das ist es, was Gott von euch will.
In der Offenbarung des Johannes, Kapitel 14, Vers 12, heißt es: Hier ist die Geduld der Heiligen, die Gottes Gebote und den Glauben an Jesus bewahren. Du sollst Gottes Gebote und den Glauben bewahren und Vertrauen haben. Ich möchte dir auch sagen, dass dies nicht bedeutet, dass du nicht zu den Laodizern gehören könntest. Offenbarung 12,17 spricht von den Heiligen, die das Zeugnis Jesu Christi haben und Gottes Gebote halten. Diese werden in der Stunde der Prüfung nicht beschützt. Den Philadelphiern wird in Offenbarung 3 Schutz verheißen. Das wird auch in Offenbarung 12,14-16 behandelt. Heilige sollen Gottes Gebote halten und Glauben haben. Erlösung erfordert Gehorsam, denn Gesetzlosigkeit ist keine Option. Ich lese aus Jesu Worten in Matthäus 7,20-21. In 1. Johannes 3,18 schrieb der Apostel Johannes: Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, sondern mit Taten und in der Wahrheit.
Das sollen wir wirklich tun.
Wahre Buße ist nicht nur ein äußerliches Bekenntnis. Wahre Buße richtet sich an Gott, den Vater. Schlagen wir das Lukas-Evangelium, Kapitel 14, auf. Wahre Reue dringt tief in Herz und Verstand ein. Gott wünscht sich eine bedingungslose Hingabe vom Leben nach eigenen Vorstellungen hin zum Leben nach Gottes Willen, denn du wurdest sowohl vom Satan als auch von deinen eigenen Begierden beeinflusst. Lukas 14, ab Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja, auch sein eigenes Leben hasst, kann er nicht mein Jünger sein. Was er damit meint, ist, dass man sie nicht mehr lieben kann als Gott. Viele Menschen stecken fest oder glauben, festzustecken, aufgrund familiärer Bindungen oder Traditionen. Jesus sagte, wer sein Jünger sein will, muss die Liebe zu Gott an erste Stelle setzen. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuerst hin und berechnet die Kosten, ob er genug hat, um ihn zu vollenden? Eines der Dinge, die wir Taufbewerbern sagen, ist, dass sie sich der Konsequenzen bewusst sein müssen. Sie sollen verstehen, dass Gott von ihnen erwartet, nach seinen Vorstellungen zu leben, Buße zu tun, sich zu verändern und ein anderes Leben zu führen. In Lukas 14 heißt es weiter: Damit nicht, nachdem er den Grundstein gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten. Dieser Mann begann zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der gegen einen anderen König in den Krieg zieht, setzt sich nicht zuerst hin und überlegt, ob er mit seinen 10.000 Mann dem entgegentreten kann, der mit 20.000 gegen ihn kommt. Oder er sendet, solange der andere noch weit entfernt ist, eine Gesandtschaft und bittet um Friedensbedingungen. Vers 33. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht auf alles verzichtet, was er hat. Manche Menschen entscheiden sich, Teil der Kirche Gottes zu werden. Sie möchten der Continuum Church of God angehören. Sie versuchen es eine Zeit lang und denken dann, das ist zu schwer. Das will ich nicht. Denkt daran, wer nicht auf alles verzichtet, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. In Römer 12 schreibt Paulus, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch durch die Erneuerung eures Denkens verwandeln, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Euer Körper, euer Leben, soll ein Opfer für Gott sein. Das bedeutet, ihr sollt es auf Gottes Weise tun, nicht auf eure eigene. Schlagen wir Matthäus 6 auf. Wenn du Gottes Weg gehst, verspricht Jesus, dass Gott für alles sorgen wird, was du brauchst. Vers 31. Darum sorgt euch nicht und fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn nach all dem trachten die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß ja, dass ihr das alles braucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Wir müssen jeden Tag nach Gottes Reich streben. Wahre Buße ist kein einmaliges Ereignis. Sie bedeutet auch nicht, vollkommen zu sein. Lesen wir doch einmal Philipper Kapitel 3. Die Buße, die vor der Taufe nötig ist, zielt tatsächlich auf eine Abkehr von unseren eigenen Wegen hin zu Gottes Wegen ab. Es ist eine tiefgreifende geistliche Umkehr. Doch selbst bei der Taufe offenbart Gott uns nicht alle unsere Sünden auf einmal. Auch überwinden wir sie nicht sofort. Wir erkennen und bekämpfen sie weiterhin im Laufe der Zeit, während wir in der Gnade und Erkenntnis von Gottes Wegen wachsen. Kommen wir also zu Philipper 3,12. Der Apostel Paulus schrieb, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte oder schon vollkommen wäre. Ich jage aber dem nach, dass ich es ergreife, wozu mich Christus Jesus ergriffen hat. Vers 13. Brüder und Schwestern, ich halte mich selbst nicht für vollkommen. Eins aber tue ich, vergesse, was da hinten ist, und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Ich jage nach dem Ziel, dem himmlischen Preis, zu dem Gott mich durch Christus Jesus berufen hat. Er wollte unbedingt weitermachen und kümmerte sich nicht um sein früheres Leben außerhalb der Kirche. Nun schlagen wir den zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, auf. Paulus sagt, er habe noch nicht alles verstanden. Er war noch nicht vollkommen. Petrus schreibt ab Vers 17, darum, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, hütet euch, dass ihr nicht auch von eurer Festigkeit fallt. Seid also vorsichtig, damit ihr nicht fallt. Lasst euch nicht vom Irrtum der Gottlosen mitreißen. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wir sollen nicht auf unserem jetzigen Stand verharren, sondern in Gnade und Erkenntnis wachsen. Ich weiß, dass ich Matthäus 6 schon einmal gelesen habe. Ich möchte es in der New Living Translation lesen. Matthäus 6, ab Vers 9, Jesus sagte, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wörtlich genommen verwendet das Griechische anstelle von Sünden das Wort Schulden. Doch du hast eine Schuld, die dir vergeben werden muss. Du musst dich davon lösen. Wenn du ein wahrer Christ bist, musst du wachsen, Buße tun und dich verändern. Schlagen wir den Jakobusbrief, Kapitel 1, auf. Dann lesen wir Kapitel 2. Jakobus schrieb in Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wer das Wort hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der sein Angesicht im Spiegel betrachtet. Er betrachtet sich, geht weg und vergisst sogleich, wie er aussah. Erinnert euch an die Geschichte von Job, der sich betrank und Unzucht trieb. Vers 25. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschaut und darin bleibt und nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun gesegnet sein. Nun schlagen wir Kapitel 2 auf, beginnend mit Vers 8. Jakobus schrieb, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz erfüllt, das in der Schrift steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber Ansehen der Person zeigt, sündigt ihr und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält und nur in einem Punkt strauchelt, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Man kann nicht behaupten, dass ich besonders gut bin, aber das hier werde ich nicht ändern. Ich kann es einfach nicht, wegen meiner ethnischen Herkunft, wegen meiner Familie, wegen meines Jobs, wegen der Regierung, aus was auch immer. Vers 11. Denn der, der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht morden. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber mordest, so hast du das Gesetz übertreten. So redet und handelt, wie es dem Gesetz der Freiheit entspricht. Wir müssen uns anhand des Wortes Gottes selbst prüfen, und der Apostel Paulus hat uns dazu aufgefordert. Schlagen Sie 1. Korinther 11 ab Vers 28 auf. Ich gebe Ihnen einen Moment Zeit, dorthin zu gelangen. Jeder soll sich selbst prüfen, bevor er vom Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Denn wer isst und trinkt, ohne es zu verdienen, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht erkennt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, viele sind gestorben oder verschlafen.
Mangelndes Urteilsvermögen.
Jesus wurde unter anderem wegen unserer Sünden für uns getötet. Vers 31. Denn wenn wir uns selbst richten würden, würden wir nicht gerichtet werden.
Paulus sprach zu Christen.
Wir sollen uns selbst richten, damit Gott uns nicht richten und uns auf verschiedene Weise zur Veränderung zwingen muss. Weiter heißt es, doch wenn wir gerichtet werden, werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verdammt werden.
Es gibt einen Grund, warum uns Dinge widerfahren.
Du musst das nicht nachlesen, aber in 2. Timotheus 3, 16-17 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, ausgerüstet zu jedem guten Werk. Und nicht nur Männer, sondern auch Frauen sollen Gottes Wort verstehen, es wie einen Spiegel benutzen, auf Jesu Beispiel schauen und unser Leben so verändern, dass wir ihm ähnlicher werden. Schlagen wir Jeremia Kapitel 10 auf. Viele Menschen glauben, sie hätten schon lange gelebt und halten ihr Urteil deshalb für immer richtig. Doch Vorsicht! Viele täuschen sich selbst. Jeremia 10,23. Herr, ich weiß, dass der Mensch seinen Weg nicht selbst bestimmen kann. Es steht nicht in der Macht des Menschen, der da wandelt, seine Schritte zu lenken. Vers 24. Herr, züchtige mich, aber mit Gerechtigkeit, nicht in deinem Zorn, damit du mich nicht zunichte machst. Du musst zu Gott beten, dass er dich korrigiert. Schlagen wir Römer 8 auf und lesen wir Vers 6. Wir können von Satan beeinflusst werden. Römer 8,6. Denn fleischlich gesinnt zu sein ist Tod, geistlich gesinnt zu sein aber Leben und Frieden. Denn das fleischliche Denken ist Feindschaft gegen Gott, weil es dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Es kann es auch nicht sein. Die aber im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Das heißt, wenn Gott uns seinen Geist schenkt, können wir ihm gehorchen. Diesen empfangen wir nach unserer Taufe und wahrer Buße. Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn Gottes Geist wirklich in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Das ist im Grunde die biblische Definition von Christsein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn Gott dir Buße schenkt, hast du die Kraft, den Wegen der Welt zu widerstehen. In aufrichtiger, herzzerreißender Reue über dein vergangenes Leben wendest du dich Gott zu und unterwirfst dich seinen Geboten und seinem Lebensweg. Dein altes Ich wurde mit der Taufe begraben. Ein wahrhaft bekehrter Mensch hat seinen Lebensstil verändert, um dem Christi zu entsprechen. Er strebt nun danach, seine fleischlichen Begierden zu überwinden, dem Satan, dem Teufel und den Verlockungen der Gesellschaft zu widerstehen. Du unterwirfst dich Gott und vertraust ihm. Wahre Reue ist ein tiefgreifender Umbruch im Leben. Es ist eine spirituelle und emotionale Krise, ausgelöst durch eine schmerzhafte, intensive Überzeugung. Es ist eine Erfahrung, die uns unmissverständlich vor Augen führt, dass wir nicht nur Unrecht getan haben, sondern dass wir im Unrecht sind. Die wahrhaft Reumütigen spüren einen Stich im Herzen. Sie sind schockiert über die Verlogenheit und Eitelkeit, die ihre Worte und Taten durchdringen. Sie erkennen, dass selbst ihre guten Taten meist nur egoistische Versuche sind, Gottes Zorn zu besänftigen oder sich selbst besser zu fühlen als andere. Wahre Reue ist ein schmerzliches Bewusstsein unserer persönlichen Sünden, der falschen Gewohnheiten, die wir genießen und die den brutalen, qualvollen Tod Jesu Christi erforderten. Mehr dazu findest du in Jesaja 53. Wahre Reue gilt Gott und niemand anderem. Die wahrhaft Bußfertigen sorgen sich um ihr Verhältnis zu Gott, nicht um ihr Verhältnis zu anderen. Wahre Buße bedeutet, vor Gottes Wort zu zittern, wie ich in Jesaja 66 lese. Wenn Gott spricht, sollen wir zuhören. Wir sollen uns ihm unterordnen und lernbereit sein. Wir sollen bereit sein, Gottes Feste zu feiern, den Zehnten zu zahlen und weltliche Beziehungen zu meiden, um Gottes Maßstäben gerecht zu werden. Dies stammt aus einem Artikel mit dem Titel »Das ist wahre Buße« in der Zeitschrift »Gute Nachricht« von 1982. Diese Zusammenfassung besagt, dass wahre Buße der aufrichtige Wunsch ist, selbstsüchtige, fleischliche Reaktionen durch die Eingebungen des Heiligen Geistes in uns zu ersetzen. Wahre Buße ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum wahren Leben, dem Weg zur Ewigkeit. Wirst du Gott ganz und gar zuhören oder nur halbherzig? Denkst du immer noch, also, ich sehe das so? Viele denken so. Ich bekomme ständig E-Mails von Leuten, die meinen, ein kleiner, ihnen wichtiger Punkt sei wichtiger als die Unterstützung von Gottes Werk. Hast du Buße getan? Hast du es wirklich getan? Wenn nicht, gelten die Worte des Basketballtrainers an seinen Spieler, der den Ball gestohlen und zum falschen Korb gelaufen war, immer noch, du gehst in die falsche Richtung. Halt an, dreh dich um und geh den anderen Weg. Genau darum geht es bei wahrer christlicher Buße. Hier spricht Dr. Bob Thiel für die Continuum Church of God.